Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Heute schauen wir uns die Predigt an zum Thema Blickwechsel. Es ist ja in unserer Gesellschaft gerne gängig, dass man so Sprüche hat, ne, zum positiven Denken, einen Blickwechsel einzunehmen. Wenn etwas im Leben da ist, dann sollte man doch einen anderen Blick einnehmen und positives Denken anstreben. Zum Beispiel der Klassiker, ne, ist das Glas denn halb leer? Ja, oder ist es einfach zu groß für die Masse an Wasser, die da drin ist? Oder wie definiert man das? Ja, also dieses positive Denken, man kann das auch übertragen, wenn das Konto leer ist, ja, dann sagen wir, das ist dann positiv gesprochen eine finanzielle Fastenzeit. Und das hat natürlich wahnsinnige Chancen in sich, dass man das ausnutzen kann, lernen kann. Ich glaube, wir wissen alle, dass es oft zu kurz gesprochen ist und zu wenig in die Tiefe geht. Dass es oft nicht trägt, diese einfachen Antworten auf die großen Fragen. Und gerade wenn man jetzt das Volk Israel anschaut, im Jesaja, da ist es so, dass er in diese Situation hineinschreibt, dass Jesaja das Volk sieht und es sieht es im Exil, ja, in der Vertriebenheit. Es ist an einem anderen Ort, heimatlos, entwurzelt, rausgerissen aus der eigenen Identität und es muss woanders klarkommen, ja. Und dazu sagen, was ist der Blickwechsel? Was ist der neue Blick, den dieses Volk bekommen kann von Gott? Und wie kann es dieses bekommen? Was verändert sich also, wenn wir auf Gott schauen? Wenn das Volk jetzt mal in dieser Situation wirklich Gott betrachtet? Und das betrifft uns wahrscheinlich auch immer wieder. Was verändert sich eigentlich in meinem Leben, wenn ich Gott anschaue? Wenn ich meinen Blick zu Gott hinwende, beziehungsweise wenn sein Blick dann auch mich trifft? Und welche Veränderungen bringt das? Jesaja hat im Kapitel 40 eben einige Verse notiert, auf die wir jetzt schauen wollen. Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei, aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. Wie kannst du das sagen, Jakob? Wie kannst du behaupten, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide. Hast du noch nicht begriffen? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Er gibt den Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark. Junge Männer werden müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler, sie rennen und sie werden nicht matt, sie laufen und sie werden nicht müde. Israel ist in dieser Grundstimmung des Müdewerdens. Das Thema Müdigkeit, Erschöpfung zieht sich durch den ganzen Text. Und wir sehen, dass das Volk erschöpft ist und nicht mehr weiter weiß. Und letztlich völlig überfordert ist mit der ganzen Situation, in der es sich selbst befindet. Und wir lesen da eben diese Anfrage, die Jesaja dem Volk stellt. Warum fragst du eigentlich danach? Mein Weg ist dem Herrn verborgen, so schreibt Luther. Oder warum siehst du meine Rechte nicht? Warum hast du mich nicht im Blick, Gott? Das ist die Frage. Und die Frage kommt ja nur dann auf, wenn wir uns in einer völligen Überforderung befinden. Ja, wenn uns wirklich diese Herausforderungen, die vor uns liegen, aus der Hand gleiten und wenn wir nicht weiterkommen und dann merken, ich schaff's nicht mehr. Und jetzt die Frage, ja Gott, warum? Warum lässt du mich da hängen? Warum holst du mich nicht raus? Warum kümmerst du dich nicht um meine Rechte? Und letztlich ist das die urmenschliche Frage, die wir schon in der Ursünde sehen. Die Frage, Gott, hast du wirklich gesagt, du wirst mir helfen? Hast du wirklich gesagt, du bist da? Hast du wirklich gesagt, du hilfst mir? Ja? Und Das ist so die Frage, diese Infragestellung Gottes, die hier raufkommt, die aufkommt aufgrund der tiefen Überforderung, die das Volk erlebt. Und wir sehen das auch bei einer Story, einer Geschichte, die wir natürlich aus dem Neuen Testament gut kennen. Petrus, der von Jesus auf das Wasser gerufen wird. Und ich finde, da ist es so eindrücklich beschrieben, wie er auf Jesus schaut und hinausläuft auf das Wasser und das Wunder vollbringt. Und dann aber ist es wie so ein Magnet. Die Wellen sind groß, die türmen sich auf und ich habe so die Vermutung, dass die Wellen ziehen den Blick von Petrus an. Er muss da hinschauen, weil die so groß und so erdrückend sind, dass er gar nicht anders kann. Ich muss da hinschauen und weg von Jesus. Und dann, er geht unter. Er versinkt. Und es ist, ja, das Einzige, was ihn retten kann, dieser Jesus, der ihn hochholt. Und wir sehen hier, dass Jesus ihn zuerst einfach nur hinaufzieht, raufholt und sagt, das ist, was ich tue. Ich hole dich hoch, ich ziehe dich raus. Und so ist auch Gott, der auf diese Frage, die wir auch manchmal stellen, ja, warum Gott? Warum bist du nicht da? Da antwortet Gott nicht mit einem riesen Vorwurf und sagt, wie kannst du nur, wie konntest du nur vergessen, dass ich Gott bin? Nein, Gott ist hier auch, der keinen Vorwurf trifft, sondern in Vorleistung geht. Der in einem Vers ganz klar sagt, er gibt den Müden neue Kraft und macht die Schwachen wieder stark. Und es wird beschrieben, wie dieser gewaltige Gott dasteht. In dem ganzen Kapitel 40 führt das Jesaja aus, dieser gewaltige Gott, der die Natur in seinem Griff hat, der sie erfunden hat, der den Menschen erfunden hat, der alles in seiner Hand hat. Und dieser Gott, der ist doch für dich da und der geht in Vorleistung, er hat dich gemacht, er hält dich in der Hand und darum sollst du dich daran erinnern. Das ist, was Gottes Reaktion darauf ist, dass jemand fragt, warum Gott lässt du das zu? Warum bist du nicht für mich da? Und Gott sagt, schau doch hin, ich bin da, ich tue, ich wirke, ich werde nicht müde. Ich bin der, der niemals müde ist, niemals wegschaut. Und das ist hier diese Kernzusage. Ja, wenn die Welt brennt, Gott schläft nicht. Das ist eine falsche Vermutung, wenn wir das annehmen würden. Und wenn mein Leben mir völlig zerrinnt oder zerstört wird, nee, Gott schläft nicht. Das ist die Aussage, die hier Gott trifft und die wir bekommen. Er schläft nicht. Er ist da. Er wird doch nicht müde. Und das ist manchmal ein Kontrast und Herausforderung auch, das anzunehmen, wahrzunehmen, dass Gott wirklich dieser Gott ist, der nicht schläft. Und wir haben in unserem Leben vielleicht diese Herausforderung, dass wir manchmal mit Tod zu tun haben, manchmal mit Krankheiten, wo wir diese großen Fragen stellen und auch Gott in Frage stellen. Und gleichzeitig aber im ganz Alltäglichen gibt es auch diese Überforderungen, die wir haben, die so vielleicht ganz unscheinbar daherkommen, weil sie uns ja in einer gewissen Müdigkeit hineinführen. Ich weiß nicht, ob ihr die Begriffe kennt, die Müdigkeitsgesellschaft oder die Burnout-Gesellschaft. Ja, man ist ausgebrannt und unsere Gesellschaft ist am Ende. Warum? Und man kann natürlich super viele Argumente dafür anführen, was die Ursachen dafür sind. Einer britischer Psychiater und Neurowissenschaftler, Ian McGilchrist, hat dazu ein bisschen was geforscht und ich fand das ganz interessant, was ich dann auch bei Jesaja wiederfinde. Er hat nämlich gesagt, dass wir, wenn wir mit unserem Gehirn arbeiten, auf der einen Seite ein sehr reaktives Leben führen, dass wir immer auf alles reagieren, das linke Gehirn reagiert immer auf alles, was so auf einen einströmt, ja. Und da haben wir so das Alltägliche. Ich sage immer, wenn ich so in die Welt schaue, ne, wir gucken doch auch alle 5-mal am Tag auf unsere Smartphones und checken die Nachrichten und gucken, welche Eilmeldungen gerade oben sind. Und das sind so reaktive eigentlich Situationen und Modi, in denen wir drinne stecken. Dass wir ständig mit Informationen überflutet werden, dass wir ständig in so einem reaktiven Modus sind. Und auf der anderen Seite eben das tiefe Leben in Gott. Und da hat dieser Wissenschaftler festgestellt, der sagt, ja, auf der rechten Gehirnhälfte, da denken wir viel mehr in diesem Thema des großen Horizonts, des Verstehens in einer großen Weite, in der Tiefe. Auch Glaube und Religion ist da drin verhaftet und geht da in eine Tiefe hinein. Und seine These ist dann eben zu sagen, ja, wir leben viel zu stark in dem Reaktiven. Und dabei wird diese Flut, die an Informationen uns überschattet, uns quasi nimmt uns ein, dass wir nicht mehr in diesem großen Horizont uns verorten, dass wir das vergessen, dass es verdrängt wird. Wir kennen doch vielleicht alle diese reaktiven Sachen, ne? Da kommt, blinkt die Meldung auf. Die größte Herausforderung sind so die kleinen Zahlen an den Apps, die wir in unserem Smartphones haben, mit der wichtigen Nachricht. Tante Erna hat geschrieben, der Nudelsalat, ein Foto gepostet, ja. Und dieses Icon schreit, lies es, es ist super wichtig, du musst es lesen. Ja. Und das sind so die wichtigen Sachen, wo wir merken, jeden Tag werden wir rausgerissen, immer wieder in dieses Reaktive. Und wir sehen nicht manchmal den großen Horizont. Und bei den Eilmeldungen ist natürlich so, schnell, was brennt in der Welt, was wurde jetzt schon wieder getwittert oder gepostet oder gesagt, welche Schlagzeilen überschlagen sich. Und wisst ihr, ich sehe das bei Jesaja schon. Diese neue, fast neue Theorie, die aufgestellt wurde, die gefunden wurde, sehe ich bei Jesaja. Er sagt, hebt eure Augen in die Höhe. Schau zu den Sternen. Und das ist doch genau dieser Effekt. Du sollst wegschauen oder du kannst wegschauen von dem, was vor dir liegt, was vor dir deine Aufgaben sind, worin du steckst, wo deine Herausforderungen sind, deine Kleinigkeiten und mal nach oben blicken. Das ist diesen neuen Horizont zu bekommen. Schau die Sterne an, das Universum, schau, was Gott dir vorbereitet hat. Jesaja nennt die Heere, also die Sternenheere, die Gott beim Namen genannt hat, das Universum. Wir haben vielleicht die Bilder der Astronauten im Kopf. Das, wenn das Gott gemacht hat, stell dich mal in diesen Horizont hinein. Und Gerhard von Rath, Alttestamentler, der hat den Jesaja-Buch studiert und kommt auch zu diesem Schluss und sagt, Jesaja, er beschreibt das ganze Buch so, dass Gott, die Heilsgeschichte dieses ganzen Buches, ist verwoben mit der Weltgeschichte. Es ist nicht so, dass es so eine Kleinigkeit ist, wo Jesaja dann draufschaut und guckt halt auf die kleinen Israeliten und was sie in ihrem kleinen Kosmos zu tun haben. Nein, es ist die Weltgeschichte verwoben in Gottes Geschichte. Gottes Heilshandeln ereignet sich in der Weltgeschichte, die wir vor uns haben. Und dann haben wir einen Jesaja, der, finde ich, hat einen ganz spannenden Blick auf das Thema Glaube. Wenn man das Thema Glaube bei Jesaja anschaut, findet man ein Synonym, ist zum Beispiel sehen, hinsehen, so wie hier. Hebt eure Augen auf und seht, glaubt. Glaubt in diesem Sehen. Schaut auf diesen Gott, der den Blick von uns haben möchte. Und gleichzeitig ist ein anderer Begriff für Glauben bei Jesaja still sein. Und ich finde es eigentlich eine wichtige und wertvolle Kombination aus. Glaube bedeutet, ich schaue nach oben auf diesen Gott und gleichzeitig werde ich darin still. Und lass mich auch berühren, lass mich berühren von einem Gott, der ja mir begegnet, indem, dass ich ihn anschaue. Man kennt es vielleicht aus den Pinakotheken und wenn man so unterwegs ist und dann ein Gefühl für hat, dann geht man, schaut sich ein tolles Bild an und man sieht ja nur etwas an und manchmal macht es aber auch was mit einem. Man wird berührt, man geht verändert in der höchsten Form. Jesaja beschreibt das eben, dass man in die Natur rausgeht. Und das ist ein Punkt, dass Gott immer wieder in der Geschichte des Alten Testaments vor allem Momente geschenkt hat, dass er auftaucht und dass er solche Berührungen schenkt. Jetzt kommen wir von Ostern her und wir haben in Jesus, ich sag mal, diese Momente der Gottesbegegnung dauerhaft. Wir können auf Jesus schauen und sehen ihn ständig, immer. Und können immer auf diesen Gott schauen und sagen, was siehst du? Oder was ist dein Blick auf die Dinge? Wie nimmst du die Welt wahr? Und ich finde, das ist der größte Schatz, den wir jetzt haben, dass wir diesen Jesus an unserer Seite haben. Und dass wir auf ihn schauen können. Und das wollen wir auch tun. Und ich will noch mal konkreter werden. Wenn wir auf Gott schauen, dann macht das ja etwas mit uns. Das ist der Anspruch, den Gott hat. Das ist nicht nur ein Anschauen, es ist eben, dass er uns berührt und wir verändert gehen. Und ich habe noch drei kürzere Punkte mitgebracht, was wir erhalten durch diesen Blick, den Gott auf uns wirft. Erstens, wir erkennen unsere Begrenzungen. Jesaja erkennt das und die Bibel sowieso, dass der Mensch matt wird, müde wird. Selbst die Starken, wie es selbst geschrieben hat, die Kämpfer, die Jünglinge, sie werden fallen, sie werden scheitern, sie werden klein. Und dieses Müdewerden ist völlig normal in der Bibel. Kein Heldentum. Und ich habe gedacht, ich habe einen lustigen Vergleich mitgebracht. Ich finde ihn lustig. Es ist eben kein Obelix-Glaube. Ihr kennt vielleicht Asterix und Obelix, französische Comic-Reihe aus den Texten. Und der Obelix-Glaube ist doch der, Obelix bekommt Kraft, aber nicht in Portionen, sondern er ist ja als Kind einmal hineingefallen in diesen Zaubertrank und hat dann für immer, fürs ganze Leben, immer diese unglaublichen Kräfte in sich. Ja, das ist der Glaube, in den Obelix so hineingefallen ist. Der ist kraftstrotzend und er kann nicht anders als, ich habe immer Kraft, wenn ich es brauche, ich habe es in mir, ich trage es in mir. Frag mich und ich kann es auspacken. Und das ist genau nicht das, wovon wir hier reden. Ja? Wenn wir Christen werden, dann fallen wir nicht in so einen Glaubenstank hinein und sind dann immer die, die nie müde werden. Oder wir sind dann die Christen, die dann in manchen Predigten ermutigt werden zu sagen, ja, wenn du Christ wirst, dann bist du leistungsfähiger, dann kriegst du alles geregelt, dann schaffst du die Welt und du machst alles. Du kannst Unglaubliches erschaffen, ja. Und manchmal ist es so, dass Gott diese Kraft schenkt. Aber hier in unserem Text sehen wir, Gott sagt, du wirst müde, du wirst fallen. Das ist der Mensch, mit dem habe ich zu tun. Es geht nicht um deine Kraft, sondern es geht um meine Kraft, sagt Gott. Deswegen kein Obelix-Glaube, dass der so in uns steckt und wir einfach immer abrufen können, dass wir die leistungsfähigsten sind und nein. Das ist ein wichtiger Blickwechsel, den wir einnehmen, dass wir eben genau diese Begrenzung leben dürfen. Zum Beispiel eben, Jesus zeigt mir, wenn ich auf ihn schaue und sage, ja, ich bin begrenzt, anstatt ich muss stark sein oder ich schaffe alles oder als Christ müsste ich doch alles schaffen. Was für ein Druck, den wir da manchmal haben, wenn wir sowas glauben, dass wir immer alles regeln müssen. Und wie uns Gott da auch sagt, nein, du musst es nicht. Das ist der Blickwechsel. Bleib Mensch. Du musst nicht Gott werden. Der zweite Blickwechsel. Wir erkennen unsere wahren Prioritäten. Ja, man kennt das manchmal, man macht so Listen, Prioritätslisten, was will ich machen, rechts, links, was sind die besten Sachen. Und davon redet aber Jesaja nicht. Es ist so, dass Jesaja nicht einfach von so einer Was-willst-du-grad-Liste spricht, sondern eben er sagt hier, dass Gott ist ein Gott der ganzen Welt. Und wir sehen, dass er wirklich unerforschlich ist, so heißt es im Text. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Was bedeutet es aber, wenn wir seinen Verstand nicht erforschen können, Gottes Verstand, wenn wir ihn nicht ganz verstehen können? Und ich habe eben gedacht, ja, wir sind immer wieder, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir Gott anschauen, sind wir konfrontiert auch mit seiner Andersartigkeit, mit seiner Übergröße, mit seinem Unverständnis, dass wir es nicht verstehen können. Was passiert da eigentlich? Und ich glaube eben, dass Gott uns manchmal genau so auch begegnet. Unergründlich, unerforschlich, unerfassbar. Und das bedeutet ganz konkret, dass Gott mir manchmal ganz schön fremd erscheint. Dass ich mich frage, Gott, warum stellst du mich in eine Situation rein? Warum forderst du mich heraus? Das ist mir fremd, dass du mich hineinstellst. Und bei einer Prioritätenliste ist es dann manchmal mir fremd, dass Gott mir manchmal was wegnimmt, wovon ich dachte, dass es hat die höchste Priorität. Da ist mir Gott fremd. Und das ist dieser fremdartige Gott, der aber uns hineinnimmt und sagt, ich bin dieser Gott der ganzen Welt. Vertrau mir. Ich will dir zeigen, was die wahren Prioritäten sind für dich, für dein Leben. Und ich nehme dir manchmal deine Prioritäten, weil es vielleicht nicht meine sind. Letztlich, aus einer nüchternen Betrachtung, finde ich eigentlich, will ich genauso einen Gott haben. Ich will ja nicht einen Gott haben, den ich berechnen kann und der meine Prioritäten erfüllt von meinem Horizont, den ich habe. Eigentlich will ich doch einen Gott haben, der diese Größe hat. Der auch mich mal herausfordert. Der auch mal sagt, ja Sam, jetzt nehme ich dir mal was weg, was du nicht mehr brauchst. obwohl du noch dachtest, es ist ganz wichtig. Und manchmal gibt es ja natürlich auch Dinge im Leben, da sagen wir, Gott hat es mir ins Herz gelegt, Gott hat es mir ins Leben gegeben. Aber manchmal sind auch die Zeiten um, manchmal ist die Zeit vorbei, dass sagt, jetzt gibt es eine neue Priorität. Jetzt wird was weggenommen, was mal ganz wichtig war. Und das ist auch in Ordnung. Gott schafft die wahren neue Prioritäten. Das heißt, der Blickwechsel ist der. Jesus zeigt mir, was ist wirklich dran, anstatt eben, was ist dran, was ich denke. Von einem Ich zu einem Gott, der uns hineinnimmt in seinen Horizont, in seinen Weg, wo er uns hineinstellt. Und dann noch ein drittes. Wir erhalten neue Kraft. So einfach, ja. Und auch da, Jesaja, der ganze Text, ich lade auch ein, den ganzen Kapitel 40 mal zu lesen, da ist es echt erstaunlich, was Gott alles verspricht. Mal kurz, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Und hier bin ich wieder bei Asterix und Obelix. Wir haben ja erst den einen Part von Obelix und jetzt kommt Asterix. Asterix ist einer, der nicht als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Er wurde vielleicht bewahrt davor. Und er ist ein Stück weit abhängig von immer wieder kleinen Fläschchen, die ihm einen gewissen Zaubertrank einflößen, wenn er sie Kraft braucht, wenn er nicht mehr kann. Wenn er vor der Herausforderung steht, hat er die Chance, einen kleinen Schluck zu nehmen. Und letztlich ist er einfach nur ein einfacher Mann, der Asterix. Und ich finde, das ist vielleicht so ein Bild, dachte ich, eben als Vergleich zu dem Obelix-Glauben, dass wir vielmehr einen Asterix-Glauben haben. Gott schenkt uns einen neuen Glauben, neue Kraft in unser Leben hinein. Und Luther übersetzt das nicht ganz originaltreu, aber er sagt zum Beispiel, dass er den Unvermögenden, also den Schwachen, genug Glauben gibt. Ich finde es aber nicht ganz verkehrt, weil es ist nicht dieses Obelix-Ding, dass wir immer Kraft und zu viel Kraft haben, sondern wir kriegen genug und neue Kraft für das, was wir brauchen. Und diese neue Kraft zu erhalten, bekommen, ist bei Jesaja ein Austauschen. Man tauscht seine Schwäche aus und bekommt dafür anstatt dieser Schwäche Kraft. Und das ist, was passiert, dass wir Gottes Kraft bekommen. Die ist nicht in uns. Wir tauschen unsere Schwäche aus und bekommen Gottes neue Kraft in uns hineingelegt. Das ist das Versprechen Gottes, dass du das bekommst. Diese Kraft Gottes, wenn du sie brauchst, wenn du auf ihn schaust, ist das Versprechen da, du kriegst diese neue Kraft von Gott. Er wechselt es aus und das heißt eben in ganz einfachem Gebet können wir das tun. Ich bin hier, ich bin schwach, ich brauche deine Hilfe. Und das ist der Blickwechsel. Jesus gibt mir seine Kraft, anstatt ich brauche meine Kraft. Ich muss stark sein, ich muss es selber aufbringen. Ich muss über meine Schwachheit hinauswachsen. Für Gott heißt es vielmehr, schau auf mich. Ich will dir geben. Ich bin großzügig. Ich will alles von dir. Und ich gebe dir, was du brauchst, um durchzukommen. Ich finde es ein Privileg auch zu sagen, was verändert das mit unserem Leben, wenn wir sagen, Jesus, gestalte mich. Das ist, finde ich, diese Haltung, die ich habe, wenn ich auf Jesus schaue. Wenn ich sage, Jesus, ich bin bereit dazu, dass du mich gestaltest, dass du mich veränderst. Und ich bin bereit, dass du mein Leben ja prägst, in dem Sinne, dass du mir neue Prioritäten gibst, dass du mir Kraft gibst und dass ich aber auch akzeptieren kann, wenn ich es muss, dass ich nicht mehr kann. Dass ich zu schwach bin für manches, dass ich ausgelaugt bin, dass ich Mensch bin. Und das ist, was uns Jesaja mitgibt.